Wir haben uns hier im Podcast in den vergangenen Wochen ja viel mit Irrwegen und Umwegen beschäftigt. Da ging es um die Irrwege bei den sogenannten Ewigkeitschemikalien, um Wissensarbeit im Zeitalter von KI oder auch um Umwege hin zur Elektromobilität. In dieser Episode geht es nun um die ganz große Frage, ob der Kapitalismus als System ein Irrtum ist. Wieso, weshalb, warum? Das diskutiere ich, Christian Bollert, in unserem gemeinsamen Podcast.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
In diesem Jahr hat die Weltklimakonferenz in Brasilien stattgefunden. Die Staaten der Welt haben wieder mal darüber beraten, wie es im Kampf gegen die Erderwärmung weitergehen kann. Auch wenn wir gerade im Vorfeld und während der Weltklimakonferenz wieder mehr Berichte über das Thema gesehen, gelesen und möglicherweise ja auch gehört haben, bleibt auch die Erkenntnis, dass die Klimakrise in der aktuellen Welt jedenfalls dieser vielen Multikrisen wie Kriegen oder auch der Wirtschaftskrise nur noch eine von vielen Krisen ist. Das war vor ein paar Jahren noch ein bisschen anders und da sind Hunderttausende damals für den Klimaschutz beispielsweise auf die Straße gegangen und das Thema hat auch ganze Wahlen, Bundestagswahlen beispielsweise und Europawahlen entschieden. Philipp Stab beschäftigt sich mit der Frage, warum das Thema Klimawandel in der öffentlichen Debatte mittlerweile so wenig beachtet wird. Seine Gedanken hat er in seinem neuen Buch Systemkrise – Legitimationsprobleme im grünen Kapitalismus strukturiert. Philipp Stab ist Professor für Soziologie von Arbeit, Wirtschaft und technologischem Wandel an der Berliner Humboldt-Universität und Co-Direktor am Einstein Center Digital Future. Sprechen wir doch über seine Analyse der Entwicklung des Kapitalismus und ob aus dem Fortschrittsversprechen der letzten Jahrhunderte ein Irrweg geworden ist oder werden könnte. Hallo und herzlich willkommen im Brand 1 Podcast, Philipp Stab.
Hallo.
Ist denn der Kapitalismus mittlerweile wirklich ein Irrweg?
Das hängt ein bisschen davon ab, was das Ziel ist, ne? So wie das bei der Frage, ob man sich verirrt hat, ja immer davon abhängt, wo man hin möchte. Also historisch war der Kapitalismus, wenn man das als einziges oder als zentrales Ziel ausgeben würde, dass wirtschaftliches Wachstum entstehen würde und damit zumindest für große Teile der früh sich kapitalistisch entwickelnden Gesellschaften in Westeuropa und Nordamerika zum Beispiel, dass das Ziel damit vor allem auch die Anhebung des Lebensstandards, das Schaffen von Wohlstand war, dann war der Kapitalismus eine lange Zeit kein Irrweg. Das ist aber ja nur die eine Hälfte der Geschichte und auch eine, die in der Gegenwart für immer größere Teile der Bevölkerung so einfach nicht mehr aufgeht. Also erstmal ist zumindest die Erfahrung von Ländern und Gesellschaften wie der deutschen, dass Wachstumsversprechen im Zweifelsfall nicht mehr für alle gleichermaßen gelten, dass zum Beispiel soziale Aufstiege schwieriger zu erreichen sind, als es zum Beispiel in den 3 Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall war, dass in der Hinsicht auch das Wohlstandsversprechen nicht mehr so gut eingelöst wird, wie es mal der Fall war. Vor allem sind aber im Bewusstsein von Gesellschaften wie unseren ab den 1980er Jahren auch eben neue Formen des Wissens hinzugetreten darüber, wie der Kapitalismus insbesondere in seinem Verhältnis zur Natur, also nicht nur im Verhältnis zu den Menschen, wo er natürlich prinzipiell auch ein ausbeutungszentriertes System ist. Die einen gewinnen dadurch, dass sie die Arbeitskraft der anderen kaufen und sie gewinnen umso mehr, je weniger sie dafür bezahlen. Das ist eine Situation, die hat man im 20. Jahrhundert zu großen Teilen über den Wohlfahrtsstaat adressiert. Seit den 80er Jahren tritt diese zweite große Sorge, man könnte auch so ein bisschen altbacken sagen, ein zweiter Hauptwiderspruch hinzu, der darin besteht, dass eben das kapitalistische Wachstum bisher von ökologischen Schäden nicht entkoppelt werden konnte. Ganz im Gegenteil, mehr Wachstum bedeutet mehr Schäden an Natur und Klima. Und seit das etwas ist, was in den Bevölkerungen von modernen und spätmodernen Gesellschaften weitgehend auch gewusst wird und allerweitestgehend auch als Fakt, als Tatsache akzeptiert wird, ist auch der Kapitalismus in dieser Hinsicht neu begründungsbedürftig geworden.
Also ein entschiedenes sowohl als auch?
Naja, wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, würde ich natürlich schon sagen, also die ökologischen Probleme, die uns der Kapitalismus eingebracht hat, sind im Zweifelsfall ja auch schon sozusagen einfach ganz grundsätzlich den ökonomischen und sozialen Benefits und Gewinnen, die wir im Zweifelsfall mal daraus gezogen haben oder auch heute in Teilen noch daraus ziehen, übergeordnet, denn bei der ökologischen Frage geht es unter dem Strich ja um die Grundlagen unseres Überlebens. Also sie können wachsen, bis keine Natur mehr da ist, aber dann können sie auch nicht mehr wachsen, weil dann können sie nicht mehr leben. Und in der Hinsicht würde ich natürlich schon sagen, das ist kein sowohl als auch, sondern gerade das Hinzutreten eines zweiten Widerspruchs, den der Kapitalismus bisher auch nicht hat, in den Griff kriegen können, wie einst die soziale Frage, indem man Sozialversicherung, den Wohlfahrtsstaat und alle möglichen anderen Politiken in diesem Umfeld eingeführt hat. In so einer Situation ist der Kapitalismus im Zweifelsfall ein Irrweg. Das heißt aber nicht, dass wir den irgendwie schnell loswerden. Es heißt auch interessanterweise nicht, dass er ganz prinzipiell das Objekt öffentlicher Kritik ist im Moment.
Es gibt ja aber, um mal sozusagen in der Denkfigur zu bleiben, durchaus Leute und nicht wenige und auch durchaus eine, ich sag mal, nachvollziehbare These, dass aber doch der Kapitalismus sehr, sehr resistent war und resilient tatsächlich auch uns immer wieder sich auch neu erfunden hat. Könnte er das nicht auch in dieser Situation?
Also, dass der Kapitalismus resistent und resilient ist als ein wirtschaftliches System, das ist ja genau das, was ich gerade meinte. Die Tatsache, dass er Probleme macht, heißt nicht, dass er selbst auch in Problemen steckt. Es gibt im Prinzip, anders als zum Beispiel in den 70er Jahren in den Ländern des globalen Nordens, eigentlich nur eine sehr, sehr schwache politische Kapitalismuskritik. Und das, obwohl der Kapitalismus im Grunde genommen mehr Probleme macht als früher. Die Kritik richtet sich aber weniger ans ökonomische System und mehr ans politische System. Im Grunde genommen deswegen, weil man eben vom politischen System erwartet, wie man das auch historisch gelernt hat, wie es das auch historisch getan hat, dass es die Probleme, die das Wirtschaftssystem erzeugt, irgendwie für die Leute löst. Zum Beispiel die Fragen von Ausbeutung, Armut und arbeitslosigkeitsinduzierten Lebensrisiken durch den Wohlfahrtsstaat bearbeitet. Die Kritik am Kapitalismus, die richtet sich deswegen in der Gegenwart an das politische System. Der Kapitalismus selber als ein wirtschaftliches System ist ohnehin mit Krisen nicht in der Art und Weise verbunden, wie man so vielleicht so zu einem Alltagsgespräch per Kurzschluss glauben könnte. Ne? Nämlich, dass der ständig gefährdet ist, durch seine eigenen Krisen Probleme zu kriegen, sondern der Kapitalismus, deswegen sagen Sie das auch ganz richtig, dass der resilient und resistent ist historisch, der hat schon auch in seinen Theorien, also in den wirtschaftlichen Theorien, ist die Idee drin, dass der Kapitalismus eigentlich an seinen Krisen immer weiter wächst. Also ökonomische Krisen sind dann zum Beispiel einfach Marktbereinigungsprozesse, die den Platz freimachen für neue Innovationen und damit neue Wachstumsfelder und dann unterm Strich, hofft man zumindest immer, ne, auch neue Profitierungschancen für große Teile der Bevölkerung. In der Hinsicht ist auch die ökologische Frage in der Gegenwart im Prinzip natürlich etwas, wovon der Kapitalismus theoretisch profitieren könnte. Und wenn Sie an die Versuche denken, wie Gesellschaften unserer Art die ökologische Frage politisch verarbeiten, in den letzten 10 Jahren, also insbesondere seit da ein bisschen mehr Zug reingekommen ist durch das Pariser Klimaabkommen, seit es sowas wie zumindest freiwillige Verpflichtungen, in manchen Ländern auch Gesetzesvorgabe gewordene Verpflichtungen zum Klimaschutz gibt, die Art und Weise, wie Gesellschaften in kapitalistischen Demokratien wie unseren darauf reagiert haben, war im Grunde genommen, indem man versucht hat, diese Krise zu einer Chance umzudefinieren. Indem man gesagt hat, okay, das müssen jetzt und werden auch im Zweifelsfall alle machen. Und das wird bedeuten, dass es eine ganze Phalanx neuer Produkte, neuer Infrastrukturen und so weiter und so fort bedarf. Und wer als erstes in der Lage ist, die zentralen Innovationen für diese neue grünkapitalistische Industriegesellschaft zu stellen und zu erzeugen, der wird davon auch wirtschaftlich profitieren. Sie haben das etwa in den letzten Jahren gehabt. Das war im Grunde genommen die ganze Idee hinter dem ökologischen Modernisierungsprogramm der Ampelregierung in Deutschland. Sie erinnern sich vielleicht zum Beispiel an die Aussagen von Olaf Scholz dazu, dass man durch die Investitionen in den Klimaschutz Wachstumsraten wie in den 50er und 60er Jahren zurückkriegen wird. Es war auch die Idee hinter dem Inflation Reduction Act von der Administration Joe Bidens, wo man Milliarden in die Hand genommen hat, um durch eine grüne, in Anführungszeichen grüne Infrastrukturpolitik, also durch eine Erneuerung gesellschaftlicher Infrastrukturen und das Ansiedeln neuer Industrien, die eben in diesem Green Tech Bereich sein sollten, auch gleich ein grünes Jobwunder versprochen hat, die Rückkehr gut sozial abgesicherter gewerkschaftlicher Arbeitsplätze und so, wie man die halt auch da in den 50er und 60er Jahren den damaligen Leitindustrie, der Autoindustrie und so weiter hatte. Das Interessante ist jetzt, dass diese Art von Programm, die also nach dem alten Modell der Kapitalismus, der erneuert sich durch seine Krisen und er versucht sich jetzt auch eben durch eine ökologische Krise hindurch zu erneuern, dass dieses Programm politisch so krachend gescheitert ist.
Der Soziologe Philipp Stab, Professor an der Humboldt-Universität und Autor von Systemkrise, Legitimationsprobleme im grünen Kapitalismus, hier beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen gleich noch weiter und intensiver über den grünen Kapitalismus. Herr Stab, Sie haben es gerade angesprochen. Joe Biden in den USA ist gescheitert, abgewählt worden. Die Ampel in Deutschland auch. Warum hat das denn nicht geklappt, diese Idee vom grünen Kapitalismus? Klingt ja auch im ersten Moment erstmal schlüssig. Hey, wir bauen eine neue Industrie auf, da kommt ganz viel Innovation und damit auch irgendwie neue Wirtschaftskraft. Scheint aber beim Wähler und bei der Wählerin jedenfalls nicht gezündet zu haben.
Genau, ne? Also es ist im Prinzip das, was wir geerntet haben, als die Ernte, die wir eingefahren haben, als Resultat der Politisierung der ökologischen Frage, wie die zum Beispiel im Kontext von Fridays for Future und so weiter so rund um 2018 auch wirklich viel Rückenwind hatte. Was man jetzt sieht an dem Versuch, das politisch in Infrastrukturpolitik, in Marktdesignpolitik und so weiter umzusetzen in Ländern wie den USA und Deutschland, ist, dass die Voraussetzungen für gesellschaftliche Modernisierungsprogramme, also auch für ein Programm ökologischer Modernisierung, einfach andere sind, im Zweifelsfall auch einfach nicht mehr da sind, also die Voraussetzungen, die das braucht, dass die nicht mehr da sind. Klassischerweise, historisch, wenn man auf Modernisierungsprozesse guckt, die gelingen, dann hatten die, wenn Sie zum Beispiel ans 20. Jahrhundert denken, drei zentrale Voraussetzungen. Das erste war, damit die Bevölkerung mitzieht und damit die Bevölkerung sagt, aha, diese Art von Transformation, diese Art von Versprechen, das ist wirklich etwas Positives, bei dem ich etwas zu gewinnen habe. Dazu braucht es ganz grundsätzlich die Idee einer besseren Zukunft. Und in der Regel, üblicherweise läuft das über den Begriff des Fortschritts, die Idee, dass das auch ziemlich wahrscheinlich ist, dass wenn man sich ein bisschen anstrengt und bestimmte Modernisierungsprozesse und Veränderungen auch durchzieht, dass man dann auch so eine Art von besserer Zukunft eben ernten wird, von der dann alle in irgendwie profitieren werden. Dazu muss die Zukunft hell sein, prinzipiell. Man muss mit Optimismus auf die Zukunft gucken und sie muss offen sein. Heute ist die Zukunft weder hell noch offen. Sie ist dunkel, wenn Sie etwa an die apokalyptischen Vorstellungen rund um die Fragen des Klimawandels und im Zweifelsfall auch rund um andere Polykrisenfragen, die den Krieg oder Entwicklung sozialer Ungleichheit und so weiter denken. Sie ist aber auch nicht mehr offen. Und interessanterweise ist auch das der Effekt, ein interessanter Effekt der Art und Weise, wie wir mit der Klimafrage umgegangen sind. Indem wir nämlich Szenarien entwickelt haben, die zum Beispiel sagen, also damit wir uns zum Zeitpunkt X innerhalb eines Korridors zwischen 1,5 und 2 Grad Erderwärmung gegenüber dem vorindustriellen Niveau bewegen können, müssen wir in der Zukunft darauf verzichten, ganz viele Dinge zu machen, die wir sonst tun könnten. Und das führt dazu, dass die Zukunft als ein Möglichkeitsraum, als so ein weißes Blatt, das man sozusagen vollschreiben kann, wie man möchte, einfach verschwunden ist. Die ist heute schon in den Klimamodellen etwa, die unsere Politik informieren, grundsätzlich eingepreist. Ein zweiter Faktor, der verschwunden ist, und auch das hat sehr viel mit der ökologischen Frage und der Tatsache, dass eben ungefähr 90% der Menschen in Deutschland, wenn wir jetzt demoskopischen Umfragen glauben, tief beunruhigt sind über dieses Thema. Ein zweiter Faktor, der damit zusammenhängt, sind die Fragen individueller Freiheiten. Also Modernisierung und Transformation als ein politisches Versprechen hat historisch immer dann gut funktioniert, wenn man gesagt hat, das stärkt die Autonomie der Einzelnen. Die haben dann mehr Spielräume, die können mehr machen, soziale Aufstiege erfahren, mehr konsumieren, Freizeit gewinnen und so weiter und so fort. Diese ganze Idee, dass das Versprechen von modernen Gesellschaften in der Steigerung individueller Freiheiten besteht, die ist heute, wenn sie sich die sozusagen Sentiments, die Gefühle und Perspektiven in der Bevölkerung dazu ansehen, hochgradig, ja mindestens mal ambivalent, wenn nicht sogar wirklich auch handfest umstritten geworden. Also wir wissen zum Beispiel relativ gut, dass die Art und Weise, wie wir unsere individuelle Selbstentfaltung leben, zum Beispiel durch ein hohes Maß an Mobilität, durch das Nutzen von viel Wohnraum, letztlich also durch die Vernutzung vieler fossiler Energien, im Grunde genommen eine, wenn nicht die entscheidende Triebfeder der planetaren ökologischen Probleme ist, über die wir gleichermaßen Bescheid wissen. Also individuelle Freiheit ist auch dieser sozusagen ihrer Unschuld beraubt worden, weshalb auch die nicht mehr uneingeschränkt als ein Versprechen funktioniert, das über Modernisierung adressiert werden kann. Und der dritte Faktor ist der im Verhältnis von Wirtschaft oder Kapitalismus und Staat oder Demokratie. Modernisierungsprozesse gerade der Nachkriegszeit haben deswegen besonders gut funktioniert, weil es ein tiefes Vertrauen darauf gab, dass der Staat die Lebensweisen, die Stabilität der Lebensweisen der Leute schützen würde in diesem Zusammenhang. Seit den 1980er Jahren ungefähr hat aber Modernisierung in Gesellschaften unserer Art immer weniger bedeutet, dass der Staat eine schützende Hand über die Lebenswelten der Leute halten wird, sondern immer mehr bedeutet, dass der Staat seine eigenen Systemprobleme auf die Leute abgewälzt hat. Also denken Sie zum Beispiel an die Situation, das hat in unterschiedlichen Ländern zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingesetzt, aber als irgendwann überall in der westlichen Welt der Wohlfahrtsstaat als zu teuer befunden wurde. Da war der Effekt davon, dass die Probleme der Sicherung des eigenen Lebensstandards auf einmal eine Aufgabe der Einzelnen waren. Die sollten jetzt selbst vorsorgen, sich selber um ihre Rente kümmern, genug Geld zur Seite legen, dass auch die Gesundheitsversorgung anständig bezahlt werden kann, der Zahnersatz und so weiter und so fort. Und in gewisser Weise sind sie so auch mit der Klimafrage umgegangen. Also als die Klimafrage politisch adressiert werden musste, hat man gesagt, das sollen die Einzelnen mit ihren kleinen individuellen Konsumakten lösen. So als sei ich mit meiner Entscheidung im Supermarkt zuständig dafür, den Planeten zu retten. Das ist in der Summe eine dermaßen Überforderung, die extrem viel Misstrauen gegenüber insbesondere dem politischen System, dem man eben nicht mehr unterstellt, dass es die Lebensrisiken von den Menschen fernhalten wird, erzeugt hat. Vor diesem Hintergrund ist Modernisierung einfach nicht mehr legitimationsfähig.
Was zur Hölle machen wir denn da?
Ja, das ist die 1-Million-Euro-Frage. Ich glaube, es gibt so eine Handvoll Antworten darauf. Also eine Antwort, was wir dann machen könnten, ist, wir müssen erstmal diese Situation als solche wahrnehmen und das akzeptieren. Und ich bin mir nicht sicher, dass das insbesondere im Bereich der politischen Klasse bereits geschehen ist. Also im Moment scheuen alle, wenn man Deutschland nimmt, insbesondere aufgrund der Erfahrungen, die man mit der Ampel, dem Heizungsgesetz und so weiter gemacht hat, scheuen alle dieses Thema im Grunde genommen wie der Teufel das Weihwasser. Ne? Wir wissen aber gleichzeitig eben aus Umfragen, dass ungefähr 90% der Menschen in Deutschland tief beunruhigt sind über dieses Thema. Das heißt, man muss eigentlich unterstellen, dass wir uns im Moment in der Situation eines Schweigepakts befinden zwischen politischem System und großen Teilen der Bevölkerung, indem man letztlich sich auf die Verdrängung, also wirklich mentale Verdrängung und dann auch Verdrängung aus der Öffentlichkeit, den öffentlichen Diskursen dieses Themas geeinigt hat. Aber wenn man etwas verdrängen muss, dann muss man das ja deswegen, weil es einen bedrängt. Und deswegen können wir eigentlich auch davon ausgehen, dass dieses Thema auf die Landkarte der politischen Konflikte in naher Zukunft wieder zurückkehren wird. Also das beunruhigt die Leute ernsthaft. Über kaum ein anderes Thema haben die Sorgen in den letzten 40 Jahren sich so dermaßen säkular verfestigt, ne? Bis eben zu dem Punkt, wo ich sagen würde, naja, das ist im Grunde genommen der Kern unserer Kulturprägung in der Gegenwart. Wir haben die Idee, dass wir sagen, es hat sich ein Bewusstsein durchgesetzt, das sagt, hoppla, die Zukunft ist im Grunde genommen weg. Es ist nicht so ganz klar, wie lange es noch so etwas wie ein Morgen geben wird. Und eine Reaktion darauf ist, dass, das sehen wir zum Beispiel an der Konjunktur rechter und extrem rechter Parteien und den Versprechen, die sie aussprechen, dass heute, gestern, das bessere Morgen ist. Also da, wo Zukunft versprochen wird, eine bessere Zukunft versprochen wird, da orientiert die sich letztlich an etwas, was eigentlich heute schon Vergangenheit ist. Make America Great Again. Ne? Also sorg dafür, dass es wieder so wird, wie es angeblich früher einmal war. Ja, das ist das Versprechen der Rechten. Und das ist eine Art, wie in der Gesellschaft, die politisch darauf geantwortet werden kann, dass die Leute eben in dieser Welt leben, in der sie das Gefühl haben, dass die Zukunft dunkel und geschlossen worden ist. Aber erstmal ist es natürlich auch nur betrifft das einen Teil der Bevölkerung und dem muss man im Zweifelsfall mit rationalen Argumenten weiterhin entgegentreten. Ich glaube auch, dass das wieder stärker passieren wird, eben weil das Thema die Menschen bedrängt. Und dann stellt sich eben die Frage, in welcher Hinsicht man politisch eigentlich so ein Thema adressieren kann, wenn man es nicht mehr adressiert in der Form eines Fortschrittsversprechens. Also wenn man nicht mehr sagt, im Prinzip müsst ihr etwas an eurer Lebensweise ändern, ihr müsst euch anstrengen, ihr müsst im Zweifelsfall auch bestimmte ja unangenehme Veränderungen, also sagen wir mal den Kohleausstieg oder die Veränderung von Arbeitsmärkten und so weiter, das müsst ihr jetzt mittragen. Wenn das nicht mehr funktioniert, indem man sagt, aber dafür gewinnt ihr an nächster Stelle, an anderer Stelle dies und jenes, grüne Jobs, grünes Wachstum und so weiter und so fort. Wenn die Leute das nicht mehr glauben, dann glaube ich, ist die zentrale Art und Weise, wie man das adressieren kann, ohne es zu verdrängen, eine, die vor allem über Fragen der Gerechtigkeit funktioniert. Also es geht dann nicht darum, wie alles besser wird, sondern wie man die Anpassungen, die gemacht werden müssen, eben macht, aber wie man sie so macht, dass nicht wenige davon profitieren oder im Zweifelsfall ihr fossiles Lebensmodell einfach so weiterführen können wie bisher, weil man zum Beispiel alles über Preise löst und für den Milliardär ist es egal, ob die Energierechnung teurer wird oder nicht, für die untere Hälfte der Gesellschaft ist es aber überhaupt nicht egal. Dann kommen diese Fragen sozialer Gerechtigkeit ins Spiel. Und ich glaube, über diese Art, wir werden erleben, wie zumindest links der Mitte die ökologische Frage immer mehr auf diese Art und Weise adressiert werden wird. Nicht mit so läppischen Fragen wie, gibt's jetzt, was war es denn, 200 Euro Klimageld oder nicht? Ne? Das ist da nicht der Punkt, sondern eher, dass man sagt, okay, es geht hier jetzt um Fragen infrastrukturellen Umbaus und der Frage, wie Infrastrukturen im Zweifelsfall auch nicht mehr nur über Preise, wie der Zugang zum Beispiel zur Energie nicht mehr nur über Preise gelöst wird, sondern, wie man das früher gesagt hätte, über Anrechte. Dass man Versorgungsanrechte entwickelt, dass öffentliche Infrastrukturen wichtiger werden. Diese Art von Angebot, die wird es im politischen Raum sehr bald, glaube ich, geben, um weiterhin irgendeine Form von Unterstützung für Klimapolitik zu gewinnen, auf die man sich ja in Deutschland auch rechtlich verpflichtet hat. Also solange man zumindest sagt, wir sind noch ein Rechtsstaat, der sich auch an seine selbstgesetzten Regeln hält, kommt man aus diesem Dilemma ja anders auch gar nicht raus.
Der Soziologe Philipp Stab hier im Brand 1 Podcast und wir sind gleich wieder da. Herr Stab, wenn man das jetzt zu Ende denkt, das ganze Thema Gerechtigkeit und so, das ist ja eigentlich fast schon zwangsläufig, dass dann der Staat auch wieder aktiver werden muss, wieder stärker eingreifen muss, oder?
So ist es, genau. Also Staat kann natürlich viel heißen. Also wenn Sie zum Beispiel an Energieversorgung denken, dann ist das ja historisch klassisch oft ein sehr kommunales Phänomen gewesen, wo im Zweifelsfall der Staat dann in Form der Stadtwerke oder so auftritt. Also man redet jetzt nicht automatisch davon, dass wir irgendwie so einen chinesischen Klimaleviathan oder so kriegen, nur weil wir jetzt Gerechtigkeitspolitik machen, also einen starken Zentralstaat oder so. Aber dass Gerechtigkeitsfragen insbesondere über die Frage des Zugangs zu öffentlichen Infrastrukturen adressiert werden, ich glaube, das ist tatsächlich der Fall. Und das wird tatsächlich der zentrale Versuch sein, das Thema von links zu bespielen. Ein anderer Faktor, der jetzt gar nicht so sehr die geplanten politischen Strategien betrifft, der da hinzukommt und der auch diese Stärke des Staates im Grunde genommen eben mit ja, bevorteilt, ist der, dass wir uns ja in einer Situation befinden, in der auch der Klimawandel eben nicht mehr wie in den 80er Jahren eine durch wissenschaftliche Szenarien irgendwie erschließbare Erwartung ist. Also wir wissen, da kommt was, aber wir können jetzt uns noch darauf vorbereiten, das Schlimmste sozusagen abzufedern und so weiter. Natürlich ist das auch heute irgendwie noch der Fall. Es geht immer noch schlimmer, man muss immer noch CO2 einsparen, Net Zero anstreben und so weiter. Aber gleichzeitig sind ja die Schäden, die wirklich sozusagen erfahrbaren Schäden des Klimawandels in Gesellschaften wie denen in Deutschland, Frankreich und den USA ja längst angekommen. Ne? Also denken Sie ans Ahrtal, denken Sie an die Brände an der Atlantikküste in Frankreich, an die trockenliegende Po-Ebene in Italien vor ein paar Jahren und so weiter. Ne? Diese Schäden sind da und es führt dazu, dass man politisch immer stärker vor Situationen steht, in denen man im Prinzip auf ökologische Katastrophen reagieren muss. Auch da haben wir jetzt schon erste Erfahrungswerte. Also im Ahrtal nach der Flut kann man politisch gar nicht anders, als sich dahinzustellen und zu sagen, wir bauen es wieder auf, wir investieren, ne, um mal dieses berühmte Zitat aus der Finanzkrise aus der Bottenkiste zu holen, wir investieren whatever it takes, ja, was auch immer notwendig wird, um einen Status quo ante wiederherzustellen. Stellen Sie sich jetzt eine Situation vor, in der diese Art von Problematik, und das wird passieren in den nächsten Jahrzehnten, ganz massiv zunimmt, in der die Probleme größer werden, die Kosten größer werden und die Anpassungslasten, die Sie einerseits politisch, fiskalisch, heißt das dann natürlich auch, stemmen müssen und andererseits aber für die Sie auch irgendwie die Bevölkerung mit in die Pflicht werden nehmen müssen, weil das anders gar nicht geht. Es geht ja jetzt auch schon nicht anders. Ne? Wann immer wir mit akuten Krisen konfrontiert sind, muss die Zivilgesellschaft ganz massiv mit rein, damit es überhaupt bewältigbar ist. In so einer Situation besteht zumindest das Potenzial, dass die Verbindung zwischen Zivilgesellschaft und einem handlungsorientierten Staat schon allein dadurch enger wird, dass der ständig gezwungen ist, auf diese Art von Anpassungsproblemen politisch zu reagieren. Das heißt aber wieder im Umkehrschluss nicht, dass das deswegen automatisch, sagen wir mal, einer der nicht erwarteten positiven Effekte ist, dass das Band zwischen Bürgern und Bürokratie, zwischen Bürgern und Demokratie wieder stärker wird. Man kann sich natürlich auch Gesellschaften vorstellen, die mit Anpassungsproblemen zu tun haben und die das vor allem durch die aggressive Abgrenzung nach außen, durch die Spaltung der Gesellschaft in Gewinner und Verlierer und so weiter und so fort operationalisieren. Aber das ist sozusagen die politische Dynamik, die in einem eskalierenden Klimaszenario wie dem, das wir im Moment haben, im Zweifelsfall irgendwie auf uns zukommt.
Philipp Stab im Brand 1 Podcast. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und die Gedanken.
Danke Ihnen.
Noch mehr Gedanken von Philipp Stab findet ihr in der Brand 1 mit dem Schwerpunkt Irrwege ab Seite 70. Den Link zur aktuellen Brand 1 packen wir euch natürlich in die Beschreibung dieses Podcasts hier in die Shownotes. Und scrollt doch in eurer Podcast-App gern mal ein bisschen nach unten und hört auch die anderen Episoden zum Thema Irrwege, solltet ihr die noch nicht gehört haben. Und ihr wisst ja, originäre Podcast-Apps wie Podcast Addict, Overcast oder Antennapod, die finden wir besonders sympathisch. 5 Sterne helfen uns insbesondere bei anderen Plattformen, bei Apple Podcasts oder bei Spotify zum Beispiel, solltet ihr diesen Podcast hier gerne hören und mögen. Und für alle Freundinnen und Freunde von guter und neuer Musik empfehle ich euch unsere beiden Radio-Streams von Detektor FM. Am einfachsten könnt ihr die auf detektor.fm hören, also im Internet oder mit unseren mobilen Apps für iOS und Android. Sonntag von 10 bis 16 Uhr beispielsweise gibt es aus meiner Sicht mit Detektor FM entspannt im Musikstream ja den besten Musikmix, den man sich für so einen Sonntag, für einen entspannten Sonntag oder auch einen erholsamen Sonntag so vorstellen kann. Und mein Versprechen gilt auch nach mehr als 9,5 Jahren hier weiterhin. Wir können uns einfach nächsten Freitag im Podcast hier wiederhören. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne, gern bis nächste Woche.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion: Stefan Ziegert, Katja Stamm und Gerolf Meyer. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.